Ich habe von einer Reihe von Leuten Rückmeldungen gekauft, die beiden Predigten, von innerhalb der Gemeinde und viel auch von außerhalb der Gemeinde, sehr gute Rückmeldungen, sehr interessierte Rückmeldungen und auch sehr interessante Rückmeldungen. Und ich möchte zwei von diesen Rückmeldungen mit euch teilen heute. Und die erste ist die, eine Person hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und hat mir gesagt, weisst Paul, da mit dem Mantel von der Verschwiegenheit, wo du davon geredet hast, das habe ich dann etwa gar nicht so positiv erlebt. Was ist der Mantel von der Verschwiegenheit? Wir arbeiten stark mit dieser Grafik, die wir hier vorne sehen. Und wir sehen, dass im Bereich von der Schuld es vor allem der Schuldige und Jesus braucht. Also da sage ich dann noch etwas Neues dazu heute Morgen. Aber dass im Bereich von der Scham die Gemeinschaft der Gläubigen ganz eine wichtige Rolle spielt, dass es zu neuer Würde kommt. Wenn die Gemeinde nicht aktiv wird, dann kommt es nicht zu neuer Würde. Und eine der Aufgaben der Gemeinde, haben wir gesagt, letztes Mal, vor zwei Wochen, ist, dass man den Beschämten einkleidet im Mantel der Verschwiegenheit. Und die Person ist zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du was, die Verschwiegenheit, da war ein völliger Seich bei uns. Und die Person hat ihm erzählt, ihren Partner, ihren Ehepartner ist untreu geworden zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Ehe. Und ein paar in der Familie haben das mitbekommen. Ein paar wenige im erweiterten Familienkreis. Und sie hat gesagt, da haben wir einfach durch alle Böden durch verschwiegen. Wir haben es wie unter den Teppich gewischt, wir haben nicht darüber reden, wir haben es nicht angehen. Und wir haben da mit dem Mantel von der Verschwiegenheit haben wir also sehr negativ erlebt. Und ich als Ehepartner, ich habe wie keine Handhabe können haben damit. Und es ist dann auch nicht zu einer Verbesserung gekommen bei meinem Ehepartner und es ist dann zu Wiederholungsdaten gekommen. Das ist gar nicht so eine coole Sache mit dem Mantel von der Verschwiegenheit, hat sie gesagt. Jetzt, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir zwei Sachen unterscheiden. Verschwiegenheit ist nicht gleich mit Verheimlichen. Verschwiegenheit, das Wort kann man auch negativ prägen, ich brauche es auf eine positive Art. Verschwiegenheit ist etwas Gutes, so wie wir es definiert haben, letztes Mal vor zwei Wochen. Verheimlichen, das ist etwas völlig anderes. Und was da passiert ist, ist Verheimlichung in dem Fall. Ich bringe euch einen bekannten Text aus dem 1. Johannesbrief, wo man den Kontrast gut sehen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das ist eine wunderbare Aussage da. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, das ist der sehr bekannte Vers dort, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt, welches Verhalten wird da kritisiert in dem Text? Da wird kritisiert, wenn wir so tun, als ob nichts passiert wäre. Wenn wir so tun, als hätte ich gar keine Sünde begangen. Das ist da, was da kritisiert wird. Das ist Verheimlichen. Das ist in der Dunkelheit bleiben. Gott ist im Licht und Sünde soll ans Licht kommen, aber muss nicht unbedingt immer öffentlich werden. Das ist die Aussage der Bibel. Aber es ist auch möglich, dass wir Sünde vertuschen, verheimlichen, unter den Teppich wischen. Das wird da stark kritisiert in diesem Text. Und das kann sein, dass eine Person allein das macht, Sünde vertuscht und unter den Teppich wischt und verheimlicht oder eine ganze Gruppe, wie jetzt in dem Beispiel von dieser Person, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir haben das verschwiegen, was da passiert ist. Wir haben das verheimlicht. Wir haben nichts darüber reden können. Und ich glaube, dass es das auch sein kann, nicht nur in einer kleinen Gruppe von Leuten, sondern vielleicht sogar bei grösseren Gruppen von Leuten. Es gibt Sachen, die man kann anschauen kann, jetzt als Beispiel im deutschsprachigen Raum, hat das Buch Die Decke des Schweigens und da sehen wir, wie der Großvater sich selber das Maul zuhaltet und dem Sohn und der Vater hebt es auch seinem Sohn zu, das Maul. Dass man den anderen fast zwingt zum Schweigen und in dem Buch wird beschrieben und ich kann es nicht beurteilen, wie wahr das ist, aber ich glaube, so Sachen gibt es. Ich bringe es als Beispiel. dass da ganze Gruppen von Leuten können Sachen verschwiegen können. Warum? Ich lese vor aus dem Ausschnitt von diesem Buch. Das ist jetzt einfach Behauptung von diesem Buch. Familien in Deutschland leben, ohne es zu merken, unter einer Decke des Schweigens. Sie sind die Kinder und Enkel der Kriegsgeneration und tragen die schuldhaften Verstrickungen, traumatischen Erfahrungen sowie die Flucht und Vertreibung dieser Generation heute noch mit sich herum. Ihr gesamtes Kennzeichen, ihr gemeinsames Kennzeichen ist das Schweigen. Verheimlichen. Und was ist die Wirkung von dem, behauptet das Buch? Viele gehen durch endlose Wüsten, ohne dass sich für sie eine Veränderung abzeichnet. Ich glaube, bei der Verheimlichung gibt es keine Veränderung. Das ist das zentrale Thema da. Und ich würde, wie gesagt, nicht behaupten, das ist ein grosses Problem. Vielleicht ist es eins, vielleicht auch nicht. Jetzt im deutschsprachigen Raum, da kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere. Aber ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, dass ein einzelner Mensch und vielleicht sogar ganze Gruppen etwas können verheimlichen. Etwas könnt, so wenn du, wie wenn es nicht passiert wäre. Das ist Verheimlichung, die wir hier haben. Was wir davon reden, ist nicht von Verheimlichen von Sachen, sondern von Verschwiegenheit. Jetzt in der katholischen Kirche, da ist auch, sind Sachen vorgefallen, wir wissen das sicher aus den Medien, Sachen, die öffentlich bekannt worden sind, auch im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Dort ist nicht Verschwiegenheit gelebt worden, sondern auch viel Verheimlichung. Das heisst, dass Person, die Sünde begeht, kann weiter sündigen. Manchmal ist es möglich, dass man bei der Verheimlichung einfach weiterlebt, wie bisher. Zum Wiederholungstäter wird. Das ist Verheimlichung und nicht Verschwiegenheit, wie wir das jetzt da definiert haben, auch beim Thema Scham. An wann merkt man, wenn das der Unterschied ist zwischen diesen beiden Sachen? Man merkt es an der Frucht. Man merkt es daran, ob die Person, die schuldig geworden ist, das Thema kann angehen in seinem Leben. Die einzelne Tat oder das Muster, das sündhafte Muster in dieser Person, in ihrem Leben. Und da ist wichtig, da will ich noch eine ergänzende Bibelstelle dazu bringen. Im Jakobus 5,16 heißt es: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also, wir sollen, wenn ich jetzt das Bild nochmal hole, von vorher, manchmal ist es gut, auch auf der unteren Ebene von der Schuld, da jemandem zu sagen, dass Gerechtigkeit hineinkommt, ist es nicht strikt nötig. Es lange eigentlich, wenn ich zu Gott bekenne, was ich falsch gemacht habe. Aber es kann sehr hilfreich sein und die Bibel empfiehlt es, und das ist übrigens auch etwas, wo ich lebe, ist Beicht. Also ein Mensch, einem anderen Gläubigen, wirklich zu sagen, was ich gemacht habe. Das kann sehr zu einem Durchbruch verhelfen. Das ist das Zeug, das passiert ist, ans Licht holen. Und angehen, das ist echte Buße. Echte Buße ist Umkehr in einen neuen Lebensstil, auch dort, wo vielleicht sündhafte Muster vorhanden sind. Das ist das, wo wir davon reden. Wenn echte Buße da ist, kann man das Thema anschauen. Zum Beispiel die Untreue von dem Mann, wo wir vorhin als Beispiel gehört haben. Dann kann man das anschauen und kann man das angehen und kann helfen, dass Veränderung hineinkommt. Bei der Verheimlichung deckt man es so zu, dass es unverändert bleibt und weiterläuft. Das ist der grosse Unterschied. Macht das Sinn? Also wir müssen Verschwiegenheit unterscheiden von Verheimlichung. Und die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch, der schuldig geworden ist und beschämt ist durch diese Schuld, wenn der Mensch wirklich bekennt und die Scham benennt und Buße tut, dass dann die Gemeinde soll schützend um die Person herumstehen. Mit dem Mantel von der Verschwiegenheit, aber nicht mit dem Zudecken von der Verheimlichung. Die Verheimlichung ist ein Beispiel von einem Feigenblatt. Und ich möchte heute ein paar so Feigenblätter nennen, wo es gibt. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, in der ersten Predigt haben wir Adam und Eva angeschaut und sie haben von dem Äpfel gegessen, oder, wo am Baum war. Keiner von euch reagiert. Gut. Es war eine Frucht. Es war bestimmt ein Äpfel, glauben wir Thurgauer alle, aber in der Bibel steht es eine Frucht. Ich schaue, ob ihr aufmerksam sind. Also, die haben von dieser Frucht vom Baum gegessen, wo bestimmt ein Äpfelbaum war. Und Und dann, was war das Allererste, was sie gespürt haben? Scham. Nicht Schuld, sondern Scham. Die allererste spürbare Auswirkung von der allerersten Sünde für die Menschen war Scham. Das haben wir gesehen. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben Feigenblätter gefunden und sie haben ihre Scham zugedeckt. Und dann ist Gott gekommen und wir haben dort das Wesen Gottes kennengelernt in dieser ersten Predigt und hat dann was gemacht? Er hat die Feigenblätter weggenommen und hat ihnen Tierfell gegeben. Gott hat ihnen eine bessere Lösung gegeben, als sie schon gefunden haben. Der Punkt ist der, wenn Scham in unser Leben kommt, dann finden wir ziemlich schnell, wenn nicht sogar sofort, Feigenblätter. Und das ist auch okay. Das ist nicht etwas, was ich kritisiere. Das ist einfach. Wir brauchen das, um zu überleben. Und ich möchte ein paar so Feigenblätter beispielhaft nennen, damit wir merken, vielleicht wo, dass wir auch noch Scham in unserem Leben haben, wo wir vielleicht noch nicht angegangen sind. Und eins davon ist da, wo wir vorhin ein Beispiel gesehen haben. Das ist Verheimlichen. Das Totschweigen schon fast. Total verstecken, unter den Teppich wischen. Das ist das, was wir da haben. Schweigen, verheimlichen. Da habe ich, glaube ich, genug gesagt dazu. Dann ein zweites Beispiel, das einen Zusammenhang hat mit dem, ist Flucht. Es kann sein, dass du flüchtest. Dass du sagst, das, was da vorgefallen ist, die Scham ist mir zu gross und ich gehe in ein anderes Teil vom Land. Ich zügle weg von dem Dorf, wo alle das wissen. Oder ich wechsle die christliche Gemeinde. Ich gehe in eine andere Kirche. Am besten nicht hier in Frauenfeld, sondern in eine andere Kirche an einem anderen Ort. Und wieder, das ist nicht etwas, was ich kritisiere. Manchmal müssen wir das einfach machen. Ich gehe dort her, wo niemand weiss, was passiert ist. Flucht ist eine mögliche Art von Verheimlichen, weil die Scham zu gross ist. Und die Frage ist, warum bist du da in der Kirche ohne Frauenfeld? Das ist ein bisschen frech, wenn ich das frage, gell? Könnte es sein, dass du zu uns gekommen bist, von einer anderen Gemeinde, weil du dich geschämt hast, wegen dem, was passiert ist? Dann ist das ein Feigenblatt, das ist okay. Das Angebot von Gott ist, dass er dir Tierfell möchte geben. Dass er eine bessere Lösung möchte in dein Leben einbringen. Die besser funktioniert und weniger destruktiv ist, als das Feigenblatt, das du vielleicht gewählt hast. Ein weiteres Feigenblatt ist Minderwert. Da haben wir viel gehört jetzt in diesen Predigten. Ich bin ein Christ zweiter Klasse, denkst du vielleicht. Oder ich bin nicht würdig. Ich bin vielleicht nicht einmal würdig, in den Gottesdienst zu kommen. Ich bin nur würdig, im Livestream mitzuschauen, zum Beispiel. Oder ich bin nicht würdig, mitzuhelfen an wichtigen Orten in der Gemeinde. Dann kommt der Pastor schon wieder und sagt, wie wäre es, wenn du eine Kleingruppe starten würdest. Und die Antwort, die du gibst, ist, ich habe keine Zeit. Und vielleicht hast du keine Zeit, das kann tatsächlich sein, aber vielleicht ist das, was wirklich abgeht, ist, dass Scham da ist in deinem Leben, wegen etwas, was du gemacht hast oder zulassen hast oder geduldet hast. Und du sagst, ich bin nicht würdig, ich bin doch nicht würdig, Kleingruppenleiter zu sein, ich bin doch nicht würdig, in der Band etwas zu machen, ich bin nicht würdig, irgendwie auch nur ansatzweise eine öffentlich sichtbare Rolle wahrzunehmen in einer Gemeinde. Ich bin minderwertig als Christ. Es kann sein, dass das wegen Scham ist. Jetzt ist ganz wichtig bei minderwertig machst du dich, aber du bist es nicht. Die Bibel ist da sehr klar, Gott hat jeden von uns wenig niedriger als Gott selber gemacht. Das sind interessante Fragen, die wir da haben. Ich glaube, wir dürfen sagen, der Mensch ist sogar hierarchisch über den Engel. Wir werden eines Tages über den Engel richten, heisst es. Wir haben eine hohe Würde. Und du bist würdig von viel mehr als nur ein Minderwert. Aber dein Minderwert ist vielleicht ein Feigenblatt. Einfach der Umgang, den du gewählt hast mit dem, was beschämend ist in deinem Leben. Jetzt Minderwert ist ein Feigenblatt und dann gibt es die genau gegenteilige Reaktion. Nämlich, ich nenne es jetzt Grandiosität. Ich bin grandios. Hey, ich bin super. Und das ist so die Leistung, das ist die Leistungsschiene. Das ist vielleicht sogar der Perfektionismus. Und wenn Menschen in Pension gehen und nicht mehr arbeiten können, haben sie manchmal das Gefühl, ich bin niemand. Das ist noch heavy. Und das kommt auch geistlich, mit einer geistlichen Komponente. Ich bin der, der mehr betet als alle anderen. Aber das darf ich ja nicht sagen oder fühlen oder denken, sondern ich bete mehr als die meisten anderen. Ich bin geistlich super. Oder? Warum? Weil ich so gescheitert bin in meinem Leben und schuldig geworden bin und mich schäme, dann muss ich das wie kompensieren, überkompensieren vielleicht, mit Grandiosität. Wir sehen dann noch ein Beispiel von dem aus der Bibel. Denn man muss sagen, Sucht ist auch ein Feigenblatt. Du dröhnst vielleicht deine Scham zu mit Sucht. Und da denke ich an verschiedenste Suchtmittel. Das können Drogen sein, das kann Alkohol sein, das kann aber auch Spielsucht sein, das kann auch Pornografie sein. Ein Freund von mir hat mir kürzlich gesagt, weißt, wenn der Tag nicht gut gelaufen ist und daheim ist es auch nicht gut gelaufen, dann habe ich doch das Recht, mir da etwas reinzuziehen. Und das Problem ist, dass Sucht, wenn sie mal angefangen hat, selber auch noch beschämend wirkt. Wir verstecken voreinander, was für Sucht das wir haben. Das ist okay. Aber es kommt zu vertiefter Scham durch die Sucht. Und da kann ein richtiger Kreislauf nach oben sein. Rach kann auch ein Feigenblatt sein. Ich verletze dich, weil ich verletzt worden bin. Ich beschäme dich, weil du mich beschämt hast oder andere mich beschämt haben. Und wenn du einem Menschen begegnest, wo du merkst, der beschämt mich dauernd oder wenn er sagt, will mich beschämen, dann kann es sein, dass diese Person sehr, sehr beschämt worden ist. Und einfach das so kompensiert, das ist das Feigenblatt von dieser Person vielleicht. Ich habe einen Freund, der in diesem Bereich sehr anspruchsvoll ist. Und ich frage mich immer, was ist es gewesen bei dir? Was zu so einer Beschämung geführt hat in deinem Leben. Sturheit kann auch so etwas sein. Einfach durch Verunsicherung. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das handeln soll mit dem, was passiert ist. Und ich schalte auf stur. Oder, das möchte ich als Letztes nennen, es kann auch sein, dass ein Feigenblatt ist, Scham in Schuld verwandeln. Was ist das? Das ist vielleicht gerade auch beim Thema sexuellen Missbrauch. Also, wenn die Scham so gross ist oben, und die Scham kann ich einfach nicht ertragen, dann verwandle ich sie sozusagen emotional in Schuld. Und ich sage, nein, es kann doch nicht sein, dass ich unschuldig bin. Ich bin doch schuldig gewesen. Ich bin nicht nur ein Opfer, sondern ich bin schuld, dass das mir angetan worden ist. Und das ist wie ein Umwandeln von Scham in Schuld. Ganz etwas Anspruchsvolles, weil die Scham so gross und so destruktiv ist. Jetzt, du musst nicht denken, dass wenn du eine von diesen Sachen hast, vielleicht kämpfst du mit Minderwert in deinem Leben, das heisst überhaupt nicht, oder mit Grandiosität oder mit Sucht, das heisst überhaupt nicht automatisch, dass du ein Problem hast mit Scham. Für Minderwert gibt es auch andere Auslöser. Aber es kann sein, dass dein Minderwert, wo du machst, oder die Grandiosität oder die Sucht, wo du lebst, es ist möglich, dass das verknüpft ist und bedingt ist durch deine Scham, die du versuchst zuzudecken. Das ist dein Feigenblatt. Es ist möglich. Und die Frage ist, könnte es sein, dass ein Thema in deinem Leben darum so ist? Und ich möchte uns Mut machen, diese Fragen an uns heranzulassen, indem ich uns drei Beispiele gebe aus der Bibel. Von den grossen, grossen Glaubenshelden, von den grossen Glaubensvorbildern, wo und vielleicht täusche ich mich, ich will ihnen nicht Unrecht tun. Auch mit Scham zu kämpfen hatten. Vielleicht komme ich dann mal in den Himmel und dann sagt mir der Elisa, Paul, die Predigt. Und dann werde ich denken, ja, ist es immer noch nicht ganz verarbeitet. Ja, nur, auf jeden Fall. Schauen wir den Elisa an, im Himmel stimmt ja dann alles. Der Elisa, ich lese euch jetzt einen Text vor, wo ich überhaupt nicht behaupte, ich checke alles. Aber wir lassen ihn mal an uns an und schauen mal den Elisa an. Als Elisa zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde kleiner Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor, weiß es jemand? Ja? Glatzkopf! Fang uns doch, Glatzkopf! Fang uns doch! Das ist heavy. Besonders für mich. Elisa blieb stehen. Jetzt schauen wir mal, was Elisa macht. Elisa blieb stehen, sah sie an. Und was macht er? Verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Kinder her und zerrissen 42 von ihnen. Ich behaupte nicht, ich verstand den Text. Aber könnte es sein, dass Elisa sich nicht nur geschämt hat für sein Aussehen, sondern nicht darüber hinweggekommen ist, nicht aus dem Schatten heraustreten von seinem grossen Vorbild und Mentor, einem Elia. Könnte das sein? Die Elisa, das ist ein riesen Vorbild, das ist überhaupt keine Frage. Das ist ein geistlicher Held. Der hat riesige Vollmacht gehabt, geistlich. Ich meine, schaut euch an, was da passiert ist, was er hat in seiner Autorität können machen. Aber könnte es sein, dass er sich geschämt hat für gewisse Sachen in seinem Leben, das nicht hat können überwinden und ein Feigenblatt hat namens Minderwert? Da ist doch Minderwert drin. Und Zorn? Könnte es sein, ich stelle es einfach mal als Frage, dass der Elisa ein Feigenblatt hat namens Minderwert und Zorn oder Wut? Schauen wir den Mose an. Der Mose, ein junger Mann, der jüdisch war und aber an der besten europäischen, ägyptischen Uni Unterricht genossen hat, der bestimmt einen Rhetorikkurs besucht hat. Der grosse Leiter wollte sein von Israel, wo sie das Volk Israel rausführt aus Ägypten in die Freiheit und dann in seinem Ungestüm einen Ägypter umbringt und am nächsten Tag wieder dort angeht und die Juden dann sagen, Moment mal, du hast den Ägypter umgebracht, bringst jetzt uns auch noch um. Und er hat ja müssen, weil es gefährlich war für ihn, hat er müssen flüchten. Aber ich frage mich, ob es auch noch ein paar andere Sachen gehabt, warum er sich versteckt hat in der Wüste für so viel Zeit. Und dann kommt Gott, begegnet ihm und sagt, ich will, dass du das Volk rausführst. Und jetzt müssen wir mal den Minderwert anschauen vom Mose. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Ich bin Bürger zweiter Klasse, ich bin Christ zweiter Klasse. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht fähig. Ein bisschen später, ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Wieder ein bisschen später. Doch Mose bat, Herr, sende doch lieber einen anderen. Minderwert, eindeutig. Und Gott findet eine Lösung mit ihm. Und in Moses im Leben schwappt es vom Minderwert manchmal auch, glaube ich, in die Grandiosität. Nachher nimmt er den Auftrag wahr und ist in der Wüste mit dem murrenden Volk und die haben wieder mal Durst und dann denkt der Mose, jetzt habe ich wirklich genug. Wir haben doch immer geschaut, dass es genug zu trinken und zu essen hat. Und dann in dieser Situation überschreitet er seine Grenzen und wir lesen dort, wie er zu seinem Volk redet, hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose, was meint ihr, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf dem Felsen. Da strömte Wasser heraus und Gott rügt ihn da an dieser Stelle den Stach. Er schwappt da in eine Überheblichkeit oder in eine Grandiosität. Könnte es sein, ich stelle es als Frage, dass der Mose, weil von ihm lesen wir nie, dass er ausdrücklich Buße da hat. Vielleicht hat er es gemacht. Vom David, dem Mörderer, lesen wir, dass er Buße da hat über seinen Mord. Bei Mose lesen wir da nie nichts. Kann es sein, dass der Mose noch gekämpft hat da mit Sachen in seinem Leben und ein Feigenblatt gehabt hat von Minderwert und Grandiosität oder Überheblichkeit? Wie ist es mit dem Paulus? Wenn ihr den Paulus lest, da hat es doch immer etwas Irritierendes an ihm, oder? Da hat man immer das Gefühl, man müsste noch etwas radikaler sein. Der Paulus war ein Christenverfolger. Und der ist durch Gnade Gottes vom Christenverfolger zum Christus-Nachfolger geworden. Und wegen seiner Vergangenheit ist er nicht gut aufgenommen worden in der Gemeinde. Aus verständlichen Gründen. Sie haben ihm nicht vertraut. Wir lesen da, er ist dann auf Jerusalem gekommen. Aber als er, Paulus, nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich vor ihm und glaubten ihm nicht, dass er ein Jünger wäre. Und zum guten Glück hat es einen Barnabas gegeben, der dafür gesagt hat, dass er Eingang gefunden hat in der Gemeinde, aber man hat das Gefühl, der Paulus kämpft weiter, weiter, weiter. Und man hat das Gefühl, dass bei ihm Christen, die nicht so radikal sind wie er, einfach nichts gegolten haben. Die einen von uns wissen da, er ist dann da auf die Reise mit dem jungen Christ, Johannes Markus, und dann ist es zum Kracho, weil Johannes Markus war zu wenig radikal gewesen. Barnabas, der auch dabei war bei dieser Reise, wollte auch Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnte das entschieden ab, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Da ist etwas vorgefallen. Johannes Markus war nicht gut genug gewesen. Und jetzt will der Barnabas ihn wieder mitnehmen und der Paulus sagt, kommt nicht in Frage. Der Paulus, kann das sein, dass er sein Fingerblatt angehört hat von der Radikalität und keine Leute sind gut genug gewesen um ihn herum, die nicht extrem radikal gewesen sind. Der Johannes Markus war nicht einfach ein Niemand gewesen. Das Markus-Evangelium ist von ihm geschrieben worden. Der ist Gemeindebauer geworden. Der Johannes Markus ist eine interessante Person, da müsste man vielleicht mal eine Predigt machen über ihn. Der hat auch noch ein bisschen Angst gehabt. Ist ein normaler Typ gewesen, wie du und ich. Und für den Paulus nicht gut genug. Könnte das sein? Ich stelle es einfach als Frage. Und wenn wir Römer Kapitel 15 lesen, sehen wir, dass der Paulus viel Verbündete hat im Dienst. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass er Freunde hat, wie andere Apostel. Und am Schluss von seinem Leben, wenn wir den 2. Timotheusbrief lesen, hat man wirklich den Eindruck, der Paulus verbittert. Er wird allein gelassen, es ist ein Kampf am anderen, niemand ist gut genug. Neben ihm, ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht. Aber da 2. Timotheus, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung war niemand auf meiner Seite, alle ließen mich allein. Ich stelle es einfach nur als Frage. Könnte es sein, dass der Paulus da auch Probleme gehabt hat? Und dass sein Feigenblatt Überheblichkeit vielleicht oder Radikalität ist vielleicht das bessere Wort, gehabt hat. Jetzt, ich mag mich täuschen. Ich bin auf der Rüge parat, eines Tages im Himmel. Aber die Bibel zeigt ja Glaubenshelden in einem sehr realistischen Licht. Ich habe David erwähnt, andere. Da wird nicht beschönigend auf eine falsche Art. Es wird würdevoll geredet, aber nicht beschönigend. Darum bin ich so dankbar, dass mein Name nicht in der Bibel ist. Da gibt es auch noch ein paar Geschichten. Und du vielleicht auch. Und ich glaube, es tut gut, zum sehen, dass die grossen Helden auch ihre Feigenblätter hatten und auch zum Teil wegen der unbearbeiteten Scham echt daneben reagiert haben. Und das gibt uns vielleicht ein bisschen Luft, um unser eigenes Leben anzuschauen. Und wir haben in der ersten Predigt über Gott geredet, über sein Wesen, wie er einem Beschämten begegnet. In der zweiten Predigt haben wir über Gemeinde geredet, was ihre Aufgabe ist. Aber heute reden wir nicht über die anderen. Heute reden wir nicht über Gott primär, nicht über Gemeinde, was die alles sollte. Wir reden über uns, über dich und mich. Wir reden über dich. Und die Frage ist, könnte es sein, dass in deinem Leben auch Scham eine wichtige Rolle spielt? Dass noch Ereignisse in deinem Leben da sind, wo total reinfunken in dein Leben und dich unfrei machen, wo noch Schatten da sind, die sehr bestimmend sind und du denkst, die Schuld ist doch vergeben. Warum ist das noch so präsent in meinem Leben? Warum hindert mich das noch so? Könnte es sein, dass es eines von diesen Feigenblättern ist, die ich genannt habe, oder ein anderes? Und der grosse Wunsch von mir ist, dass im Rahmen von diesen Predigten du wie hörst, dass Gott im Garten zu dir kommt. Im Garten Eden haben Adam und Eva den Schritt Gottes gehört, wie er sich ihnen knöchert hat und ihnen wollte dienen in ihrer Beschämung. Und mein grosser Wunsch und mein Gebet ist, dass das bei dir im Rahmen dieser Serie auch möglich ist. Dass du wie vor deinem inneren Ohr merkst, Gott knöchert sich dir und möchte dir dienen im Bereich von deiner Beschämung und möchte deine Scham in neue Würde verwandeln. Dass du nicht mehr mit deinem Feigenblatt musst unterwegs sein, sondern seine wunderbare Lösung, sein Tierfell, kannst annehmen von ihm. Und ich habe euch noch eine zweite Reaktion auf eine Predigt. Mein Regionalleiter hat geschrieben, das ist der Chef da von Kishona, da bei uns in der Gegend. Und der hat mir gesagt, ich habe deine Predigten gehört und da ist mir ein Beispiel in Sinn gekommen, ich möchte euch das E-Mail vorlesen. Weil das ist etwas sehr Ermutigendes für dich und für mich. Dein Beispiel mit deinem Freund mit Alkoholproblem hat mich an ein Erlebnis erinnert, welches ich vor einigen Jahren machte. Als ich im Dezember 2007 predigte, sagte ich sehr persönlich, also von vorne im Predigen, ich fühle mich zurzeit desillusioniert. Ich wünschte mir auch, Jesus würde etwas Größeres bewegen in meinem Leben und durch meinen Dienst. Der Gedanke, davonzulaufen und mich zurückzuziehen, ist mir nicht fremd. Aber darf ein Prediger, das hat er so von vorne gesagt, überhaupt so etwas sagen? Darf ich als Prediger sagen, dass es mir nicht so gut geht im Moment? Ich hatte diese Frage kaum ausgesprochen, sagt er. Da sagte ein Mann, der früher während Jahren Alkoholiker gewesen war, in die betretene Stille hinein, ja, das darfst du. Während andere noch abwartend schwiegen, vielleicht schockiert waren oder nicht wussten, was sie nun über mich und die Situation denken sollten, fand dieser Mann, der sonst sehr wenig sprach, spontan und sofort Worte, die einerseits so einfach waren, andererseits aber so vollmächtig und tröstend, dass ich sie bis heute hören kann. Dieser Mann, der sehr viel Entwürdigung und Krisen durchlebt hatte, gestand es mir zu, schwach zu sein und schützte mich dadurch vor möglicher Entwürdigung durch unreifes Geschwätz. Ich war von meiner Zweifel zu zwei Dritteln geheilt, als ich wusste, dass ich sie haben durfte. Ich glaube aber, dass gerade Menschen, und das ist ganz wichtig jetzt für uns, welche erlebt haben, wie Gott sie nach einer Zeit der Entwürdigung wiederhergestellt hat, oft eine besondere Vollmacht haben. Und dann ist der letzte Satz der. So wurde ich als verzagter Pastor nicht von scheinbaren Superchristen wieder aufgerichtet, sondern durch einen einzigen Satz eines ehemaligen Entwürdigten. Das ist Hoffnung für uns alle. Dass da eine ganz wunderbare, schöne, ermutigende Vollmacht auch in unser Leben hineinkommen kann. Wenn wir Gott an die Punkte hinlassen, wo vielleicht auch zu tiefst schambehaftet sind, das wird eine Wirkung haben in unserem Umfeld. Es wird Freude bereiten und viel Ermutigung. Und wir machen es jetzt so, dass wir Lobpreiszeit möchten haben. Ich bitte die Band, führen zu kommen. Und während dieser Lobpreiszeit ist einfach Zeit für dich allein mit Gott. Es geht nicht darum, jetzt irgendjemandem etwas zu erzählen, da innen. Wir bleiben schön zwischen uns und Gott heute Morgen. Wenn du irgendwann jemandem etwas willst sagen willst, dann kannst du das natürlich machen. Aber wir werden die Lieder singen. Wir werden jetzt zuerst Serienlied singen, eine Art, oder da, wo zum Serienlied geworden ist, wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wir singen das Lied miteinander, nachher werde ich das Abendmahl einführen. Das Abendmahl tun wir hier aussen reinnehmen, im Foyer. Ich tue es aber von da vorne her einführen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und dann tun wir einfach die Lieder weiter singen. Wir beten Gott an mit den Liedern und ihr könnt das Abendmahl reinnehmen, so wie ihr das möchtet. Und hinten im Ecken dort wird es auch Beter haben, die gerne für dich beten. Vielleicht willst du einfach um ein Segen bitten. Vielleicht willst du, dass jemand seine Hand auf dich legt und einfach sagt, ich ermutige dich, die Schritte zu gehen, wo du eigentlich weißt, die solltest du gehen. Vielleicht erzählst du etwas, vielleicht erzählst du gar nichts, sagst einfach, bete für mich, dass ich Mut habe, Jesus mein Herz neu zu öffnen an dem Punkt. Du kannst auch beten für Heilung von physischen Nöten oder so, von Krankheiten, das ist alles dort hinten. Und das läuft alles parallel. Also nachdem, dass ich das Abendmahl eingeführt habe, kannst du einfach Gott weiter anbeten, du kannst das Abendmahl einnehmen, du kannst Gebet in Anspruch nehmen. Wenn du einfach wirklich in dieser Zeit vor dem Gott stehst, dem sein Wesen wir kennengelernt haben. Einer, der keine Berührungsängste hat mit uns und einer, der uns nicht noch mehr wird beschämen wird, sondern im Gegenteil, neue Würde wird reinbringen. Und ich lade uns ein, einfach die Zeit von der persönlichen Begegnung mit Gott wirklich zu suchen. Und ich bete noch, bevor wir das Lied singen. Danke, dass das Lied wahr ist, Vater. Dass wo auch immer wir stehen und was auch immer wir vielleicht für ein Feigenblatt uns organisiert haben in unserem Leben, danke, dass du uns siehst und dass du schon weißt, wie wir uns fühlen und du verstehst uns. Und wir danken dir, dass du uns trotzdem liebst und dass, wenn wir zu dir kommen und wenn wir Sachen ans Licht bringen, dass du dann würdevoll wirst damit umgehen, dass du ja, zärtlich damit mit uns wirst umgehen, dass du nicht plötzlich entwürdigend wirst werden, sondern uns wieder wirst herstellen in neue Freiheit und in neue Freude und Lebenskraft und sogar uns zum Segen willst machen für andere, wie wir es vorhin gehört haben bei dem Beispiel. von Christian Haslebacher. Danke vielmals. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Wesen jetzt da bist und uns einfach die Zeit segnest, die wir persönlich mit dir zusammen verbringen. Amen.